Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und
Matthias Lohmann.
Was kennzeichnet eine gesunde Gemeinde? Das hat sich der US-amerikanische Pastor Mark Dever gefragt und vor einigen Jahren ein Buch darüber geschrieben. Wir sprechen in dieser Serie über die 9 Merkmale gesunder Gemeinden, die er formuliert hat. In der letzten Folge ging es um Auslegungspredigt und eine biblische Theologie. Und heute sprechen wir über die Merkmale 3 bis 5. Die sind erstens das Evangelium, dann ein biblisches Verständnis von Bekehrung und dann noch ein biblisches Verständnis von Evangelisation. Matthias, bevor wir einsteigen, heute wird Pastoren für den Gemeindebau gefühlt mehr Managementliteratur empfohlen als die Bibel. Warum ist es so? Und warum reitet Mark Dever so auf den Punkt herum, dass wir ein biblisches Verständnis für die verschiedenen Fragen des Gemeindelebens entwickeln müssen?
Nun, warum das so ist, darüber kann ich nur spekulieren, denn ich würde es nicht tun. Ich befürchte, dass das damit zu tun hat, dass manche Menschen glauben, dass wir mehr Wegweisung, hilfreichere Wegweisung in Managementliteratur finden. Und genau das sehe ich aber eben doch sehr problematisch. Ich denke, wir brauchen eine biblische Sicht, ein biblisches Verständnis, weil Christus seine Gemeinde baut und eben nicht wir. Das heißt, wir sollen ihm dienen und sollten auf seine Anweisungen hören. Gemeindebau ist immer zuerst also eine geistliche Aufgabe und die braucht geistliche Erkenntnis. Deshalb halte ich es für absolut fehlgeleitet und auch ehrlich gesagt überheblich zu meinen, dass wir mit unserer menschlichen Weisheit Gemeinde bauen können.
Hat Weltweisheit, wie sie in Büchern über Kommunikation, Gruppendynamik, Unternehmensführung gelehrt wird, überhaupt einen Platz, wenn wir über den Bau von gesunden Gemeinden nachdenken?
Ja, ich denke schon, dass sie das hat. Gott baut seine Gemeinde, deswegen fangen wir bei ihm an. Aber er schreibt nicht jeden einzelnen Schritt vor. Und deswegen dürfen wir, denke ich schon, wenn wir sorgfältig hingehört haben, was Gott zu sagen hat, auch hinhören, was die Welt zu sagen hat. Das ist auch ein Ausdruck von Demut und Belehrbarkeit, dass wir dann auch diese Dinge wahrnehmen und daraus lernen. Ich denke, Gott gibt uns eben auch diese Dinge als Ausdruck seiner allgemeinen Gnade, dass wir Verstand haben und so auch voneinander lernen dürfen. Das heißt, es ist gut und richtig, menschlichen Rat anzunehmen. Man sollte das nicht gegeneinander ausspielen. Aber klar muss sein, dass Gott immer das erste und ich denke auch das letzte Wort haben sollte. Wir sollten erst fragen, was will Gott? Und wo gibt Gott uns Freiheit? Und dazu gehört ein sehr sorgfältiges Studium seines Wortes, denn sonst unterstellen wir, Freiheiten zu haben in Bereichen, zu denen Gott klar gesprochen hat. Und wenn wir das erkannt haben, wenn wir erkannt haben, was Gott klar regelt und wo er uns Freiheiten gibt, dann können wir schauen, was die Welt uns noch zu sagen hat. Und dann dürfen wir das prüfen anhand der Schrift und dann gegebenenfalls davon Gebrauch machen. Dann ist das gut und wertvoll. Und ich bin dankbar für manche Dinge, die auch aus solcher Literatur dann gekommen sind und Gemeinden bereichert haben. Nur wie gesagt, wenn sie an die Stelle der Bibel treten, wenn wir diesen Dingen mehr vertrauen als dem Wort Gottes oder sie mehr lesen als das Wort Gottes, ich denke, dann haben wir ein Problem. Deswegen bin ich dankbar für Devers Buch, weil er uns erst einmal auf die Bibel zurückverweist.
Dann schauen wir uns mal die nächsten Merkmale an. Das dritte Merkmal, das Dever nennt, das heißt Evangelium. Auf das Evangelium kommt es in gesunden Gemeinden an. Das könnte man neudeutsch als No-Brainer bezeichnen, eine Selbstverständlichkeit, über die man nicht groß nachdenken muss. Ist es aber nicht, und Mark Dever zeigt es in seinem Buch, es ist heute in vielen Gemeinden gar nicht mehr so klar, was das Evangelium eigentlich ist. Was sind die populärsten Missverständnisse?
Nun, da gibt es eine ganze Reihe und ich glaube, das ist auch von Zeit zu Zeit und auch von Ort zu Ort unterschiedlich. Sicher ein ganz populäres Missverständnis ist, dass wir grundsätzlich gut sind. Und dass Gott sich danach sehnt, mit uns Gemeinschaft zu haben und deswegen kommt er zu uns und das ist dann das Evangelium. Das ist zu kurz gesprungen. Oder dass Gott uns so unendlich lieb hat und wir einfach das den Menschen sagen müssen und das steigert dann ihr Selbstwertgefühl. Das ist auch zu kurz gesprungen. Ja, Jesus will unser Freund sein und wir tun ihm quasi fast einen Gefallen, wenn wir uns darauf einlassen. Und dann ist er aber vielleicht auch noch ein guter Ratgeber, der uns irgendwie so quasi als Consultant im Leben begleitet. das alles ist nicht Evangelium. Oder dass Gott will, dass wir besonders reich und gesund und so weiter werden. Auch das ist nicht das wahre Evangelium. Und manchmal auch ein Denken, dass wir uns ganz besonders anstrengen müssen und dann wird Gott das auch segnen. Und ja, auch das ist nicht das biblische Evangelium.
Man könnte wahrscheinlich, wenn man diese falschen Vorstellungen analysiert, immer Wahrheitsmomente finden. Also die haben was erkannt, aber doch nicht das wirkliche Evangelium. Wie würdest du denn das zusammenfassen? Was sagt denn die Bibel, ist das Evangelium?
Ja, erstmal möchte ich das bestätigen. Also ich glaube, all diese Dinge sind nicht komplett falsch, aber eben auch wirklich nicht komplett richtig. Sie beleuchten Randthemen und stellen sie ins Zentrum. Und das ist das Problem. Und ich glaube, da tun wir gut daran, in die Bibel zu schauen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 3 und 4, wirklich so eine ganz kurze Zusammenfassung, wenn er sagt, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, nach der Schrift. Dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Das ist, glaube ich, so die Kernsubstanz des Evangeliums. Oder anders zusammengefasst und vielleicht ein bisschen ausführlicher zusammengefasst, betrachten wir das oft unter vier Schlagworten. Gott, Mensch, Christus, Antwort. Also Gott als der Schöpfer aller Dinge, der uns geschaffen hat in seinem Abbild, damit wir unter seiner guten Herrschaft leben, uns an ihm erfreuen. Der Mensch, der das nicht wollte, der Mensch, der selber sein wollte wie Gott und deswegen gegen Gottes Gebote rebelliert hat und damit nicht mehr in Gemeinschaft mit Gott leben kann. Es ist etwas zwischen uns und Gott gekommen, nämlich unsere Sünde. Deswegen sind wir von Gott getrennt. Wir können nicht mehr zu ihm und wir wollen auch nicht mehr zu ihm aufgrund unserer rebellischen Herzen. So, und dann brauchen wir drittens eben den Jesus Christus, den Sohn Gottes, der Mensch gewordene Gott, der zu uns kam, da wo wir nicht zu Gott konnten, das Leben gelebt hat, das wir hätten leben sollen, im perfekten Gehorsam, voller Liebe, immer das getan hat, was sein himmlischer Vater wollte. Und der dann stellvertretend für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist von den Toten und der lebendige Herr ist. Und dann müssen wir bei den Menschen eben auch als Viertes sagen, dass diese frohe Botschaft, diese gute Nachricht eine Antwort braucht. Nämlich die Antwort, dass wir uns diesem Herrn zuwenden, Buße tun und glauben, ihm vertrauen. Jesus selbst beschreibt vielleicht diese vier Punkte ganz kurz zusammengefasst. Tut Buße. Da ist Gott und Mensch drin, das heißt der Mensch, der nicht mehr in guter Beziehung mit Gott lebt, tut Buße und glaubt, da steckt die Antwort drin, an das Evangelium. Und das Evangelium wird uns dann weiter erklärt. Und da steht eben ganz zentral wirklich der Sühnetod Jesu, der heute auch oft an den Rand gedrängt wird, der uns aber schon im Alten Testament in Jesaja 53 deutlich gezeigt wird als prophetische Vorausschau auf das, was Jesus tun würde, der uns beschrieben wird in Römer 3, Vers 21 und folgende, oder 2. Korinther 5, ab Vers 19 oder Hebräer 9. Also wir sehen da immer wieder diese wesentliche Bedeutung, dass Jesu Tod ein stellvertretender Tod für uns war, dass er unsere Schuld gesühnt hat, dass er die gerechte Strafe für unsere Schuld getragen hat, so wie Jesus selber das in Markus 10, Vers 45 beschreibt. Ich bin gekommen, mein Leben zu geben als Lösegeld für viele.
Und gerade diese Lehre, die ist ja unter Druck, zumindest an den Universitäten, aber mittlerweile auch an manchen theologischen Ausbildungsstätten. Und ich weiß, du spekulierst nicht gern, aber warum kommt das so unter Druck? Warum haben Menschen, auch Christen, auch Menschen, die andere ausbilden zu Pastoren, zunehmend ein Problem mit dieser Lehre, dass Jesus stellvertretend sein Leben gibt für mich, für meine Schuld?
Nun, ich glaube, das hat ursächlich eigentlich zwei wesentliche Dinge, die wir da bedenken müssen. Zum einen ein Menschenbild, was dem Menschen nicht gefällt, und ein Gottesbild, mit dem sie nicht klarkommen. Das heißt, es wird nicht anerkannt, dass unsere Sünde wirklich ein Riesenproblem ist und eine Rebellion, eine Sünde gegen Gott ist. Da wird dann beschrieben, dass Sünde primär erstmal etwas ist, was uns einfach schadet, was nicht so gut für uns ist und das sollten wir irgendwie überwinden. Aber es braucht keine Befriedung, es braucht keine Strafe für diese Schuld. Das ist aber eben nicht das, was die Bibel lehrt. Sünde ist viel schlimmer, viel radikaler. Es ist eine Rebellion gegen den heiligen Gott. Das heißt, sowohl die Sündhaftigkeit des Menschen wie auch die Heiligkeit Gottes wird nicht wirklich bedacht. Und auch die Gerechtigkeit Gottes wird nicht wirklich bedacht. Das heißt, wir meinen, es wäre völlig okay, dass Gott unsere Sünde einfach übersieht und gleichzeitig schreien wir, wenn wir großes Unrecht sehen, nach Gerechtigkeit. Ja, das ist absurd. Also entweder soll Gott einfach sagen, ach, was soll's, nicht so schlimm mit der Sünde, dann müssen wir aber auch nicht erwarten, dass er irgendwas anderes gerecht richtet. Aber ich denke, da ist die Krux. Menschen wollen letztendlich einen redigierten Gott, der lapidar mit allem umgeht, der nicht heilig ist, der nicht gerecht ist, sondern der einfach die Dinge so laufen lässt. Und sie wollen besser von sich denken, als sie wirklich sind.
Ein bisschen hast du damit schon der Antwort vorweggegriffen auf die nächste Frage. Aber ich will noch mal fragen, warum ist es so wichtig, das Evangelium klar zu verstehen, so wie es die Bibel uns sagt? Und was würdest du sagen, passiert mit Gemeinden, die kein klares Evangeliumsverständnis haben?
Ja, ich glaube, das hat ganz wesentliche Konsequenzen. Ohne Evangelium haben wir keine echten Bekehrungen. Menschen, die nicht den Ruf zur Buße und zum Glauben hören, die werden nicht wirklich gerettet werden. Wir wecken auch falsche Hoffnungen Menschen, wenn wir ihnen ein anderes Evangelium predigen, das dann enttäuscht wird. Wenn Gott unser Glücklichmacher ist und wir sind nicht glücklich, wenn Gott uns Reichtum, Wohlstand, Schönheit oder was auch immer gibt und es klappt nicht, dann sind wir enttäuscht von Gott. Und von daher glaube ich, wir werden enttäuscht werden, wenn wir nicht das wahre Evangelium hören. Wir werden auch überfordert sein, weil uns Lasten auferlegt werden, die wir nicht tragen können. Wir werden letztendlich einen kraftlosen, halbgaren Glauben haben. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, wie es im Römerbrief Kapitel 1, Vers 16 heißt. Diese Kraft brauchen wir. Ohne Evangelium fehlt uns diese Kraft.
Du hast vor einiger Zeit einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel „Das Evangelium in jeder Predigt“. Das ist dir ganz wichtig, in jeder Predigt das Evangelium zu predigen. Das ist auch den anderen Predigern in unserer Gemeinde wichtig. Wir predigen also nicht nur bei evangelistischen Veranstaltungen das Evangelium, sondern Sonntag für Sonntag. Aber da sitzen doch 95% Christen, die das schon gehört haben und glauben. Warum müssen wir das Evangelium denn immer wieder hören?
Also zuerst einmal möchte ich sagen, wenn 95% Christen da sind, ist das ganz toll, aber da sind auch 5% da, die noch keine Christen sind. Allein deshalb sollten wir das Evangelium immer predigen. Denn ich möchte nicht, dass irgendwer hier in die Gemeinde kommt und meint, eine christliche Predigt gehört zu haben, die eine reine Moralpredigt war, die aber keine Evangeliumspredigt war. Das heißt, allein für diese 5% brauchen wir es immer. Du kannst jeden Sonntag jemanden mitbringen und dir sicher sein, die Person wird das Evangelium hören. Das ist ganz wertvoll. Aber auch die anderen 95%, auch wir brauchen regelmäßig das Evangelium. Denn wir leben in einer Welt, in einer Gesellschaft, die hier nach einem ganz anderen Muster lebt. Nicht nach einem Evangelium der Gnade, sondern nach einem Leistungsprinzip. Und wir werden durch diese Welt geprägt. Tagtäglich hören wir das, erleben wir das. Und das übertragen wir zwangsläufig natürlich auch auf unseren Glauben. Es kann mir kein Mensch erzählen, dass ich die ganze Zeit Dinge hören kann und blende das aber dann komplett aus irgendwie. Das kriegen wir nicht hin. Deswegen müssen wir ständig neu erinnert werden an die großartige Wahrheit, die großartige Hoffnung des Evangeliums. Menschen müssen das immer und immer wieder hören. Das ist der Zuspruch, den ich brauche. Dass mein Herr mich liebt, dass er sich für mich gegeben hat, dass meine Schuld vergeben ist. Gerade wenn ich meine Sünden wieder vor Augen stehen habe, brauche ich das Evangelium. Es ist die Kraft, die mich zurüstet, um mich zu verändern. Das Evangelium ist die Grundlage für alles andere im christlichen Glauben. Deswegen gehört das in jeden Gottesdienst, in jede Predigt.
Das vierte Merkmal heißt ein biblisches Verständnis von Bekehrung. Und da geht es darum, wie wir das Evangelium annehmen und wie es unser Leben verändert. Wie füllt Dever den Begriff Bekehrung?
Nun, Bekehrung füllt Dever nicht, sondern er lehrt uns den biblischen Begriff der Metanoia, der Buße, der Bekehrung. Und ja, dieser Begriff wird oft falsch verstanden, weil oft verstanden wird, dass es gar kein richtig und falsch ist. Das heißt, es braucht keine Bekehrung, keine Umkehr, kein Umdenken. Aber genau das brauchen wir. Wir leben halt getrennt von Gott, wir leben in Rebellion zu Gott. Und von daher braucht es ein Umdenken. Und deswegen beginnt Bekehrung immer mit dem Herzen und mit dem Hören, mit dem Verstand Und die Werke folgen dann daraus. Also Bekehrung ist immer erst einmal etwas, was tief in uns geschehen muss. Wir müssen umdenken, wir müssen umfühlen, wir müssen uns also ganz neu ausrichten. Deswegen ist Buße eben, anders als es oft verstanden wird, nicht ein Werk, sondern erst einmal eine Veränderung des Herzens. Und dann wird klar, biblisch, das muss Gott tun. Ja, das sehen wir schon im Alten Testament, zum Beispiel Hesekiel 11, wird mehrfach erwähnt, dass Gott zusagt, dass er uns ein neues Herz geben will, einen neuen Geist geben will, dass er uns ein steinernes Herz wegnehmen und ein fleischernes geben will. Gott will uns das neue Herz geben. Die Bekehrung, die also mit dem veränderten Herzen geschieht, geschieht damit, dass Gott etwas in uns verändert. Und das sehen wir dann in der Bibel. Wir sehen das in Apostelgeschichte 16 bei Lydia, der Herr das Herz auftat, sodass sie dann Acht hatte. Sie konnte überhaupt erst das Evangelium richtig hören und verstehen, weil der Herr ihr Herz verändert hatte. Wir hören das, wenn Jesus zu Nikodemus spricht und da sagt der Herr, er sagt ihm, du musst neu geboren werden. Du brauchst eine grundlegende Veränderung, die du nicht bewirken kannst, sondern die für dich geschehen muss. Oder er erklärt in Johannes 6, Vers 44, dass niemand zum Vater kommen kann, es sei denn, der Vater zieht ihn. Oder dass niemand zu ihm kommen kann, es sei denn, der Vater zieht ihn. Das heißt, Gott muss hier eingreifen. Und doch zugleich sehen wir, dass Bekehrung nicht nur Gottes Werk ist, sondern immer auch ein Auftrag an den Menschen. Die Pfingstpredigt, da hast du vor kurzem drüber gepredigt. Da sagt Petrus zu den Menschen, tut Buße. Also auf gut Deutsch, bekehrt euch. Er ruft sie zu einer Reaktion auf. Das heißt, er appelliert daran, dass Gott in ihren Herzen etwas getan hat und sagt, das sollte sich jetzt zeigen. Darin, dass du nun dieses Umdenken wirklich auch weiter praktizierst und das soll sich dann in deinen Werken zeigen. Auch da kann man zurückgreifen aufs Alte Testament. Der Prophet Joel hat davon gesprochen, dass wer des Herrn Namen anruft, der soll errettet werden. Und Paulus zitiert das in Römer 10 und sagt vorher dann noch, wenn man von Herzen glaubt, dann wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Das heißt, der Glaube im Herzen, den wirkt Gott. Und das Bekenntnis des Mundes ist dann unsere logische Konsequenz. Das heißt, Gott bekehrt unser Herz und deshalb werden wir, wollen wir unser Leben verändern, werden wir auch aktiv anders denken. Dieser Glaube ist dann also ein neues Vertrauen, was Gott uns schenkt und in dem wir dann leben.
Jetzt könnte man sagen, es reicht doch, wenn einer das Evangelium hört und sagt, das will ich glauben. Warum müssen wir Leute mit den Feinheiten behelligen, was der Mensch jetzt tut und was Gott tut und wie er das tut? Ist das nicht eher was für theologisch interessierte Freaks? Aber für den einfachen Christ ist es doch eher unwichtig.
Ja, ich würde denken, dass das ganz wichtig ist, weil wir ja den Auftrag haben, das Evangelium weiterzusagen, mit dem Ziel, dass Menschen sich bekehren. Das ist das nächste Merkmal, Evangelisation. Und dann ist es wichtig, dass ich zum einen klar verstehe, was ist das Evangelium, was ich weitersagen soll. Und zum anderen muss ich dann verstehen, was will ich eigentlich damit bezwecken. So, wenn ich glaube, dass Bekehrung eine reine Willensentscheidung eines Menschen ist, dann kann ich wie ein guter Verkäufer alle Tricks anwenden, um ihn zu überreden, um vielleicht ein Gebet zu beten. Jetzt mit ganz viel Emotion, mit ganz viel Druck einen Menschen dazu bringen. Und das ist eine Bekehrung, die dem Menschen vielleicht sogar den Glauben dann vermittelt, dass er tatsächlich bekehrt wäre, weil er dieses Gebet gebetet hat, aber er ist es nicht. Weil Bekehrung eben was ganz anderes ist. Es ist nichts, was ich mit Druck erzeugen kann. Das heißt, was ich tun sollte, ist treu das Evangelium weitersagen und dann beten, dass Gott es gebraucht, um Herzen zu verändern. So, deswegen ist es wichtig, dass ich verstehe, was Bekehrung ist, weil ich sonst in falscher Weise evangelisiere.
Ja, du hast es gerade angesprochen, das Gebetsleben wird das auch sehr prägen. Also wir werden umso intensiver dann beten, Herr, tu du ihnen das Herz auf, weil wir können das gar nicht tun.
Genau richtig, ja.
Und du hast jetzt schon das fünfte Merkmal angesprochen, ein biblisches Verständnis von Evangelisation. Was ich mich da gefragt habe, warum macht Dever da einen extra Punkt raus? Also wir haben das Evangelium, wir haben biblisches Verständnis von Bekehrung. Hängt das nicht sowieso schon eng miteinander zusammen und kann einer sich nicht sowieso nur bekehren, wenn er auch das Wort gehört hat? Also warum macht er aus Evangelisation ein fünftes besonderes Merkmal?
Nun, ich glaube, weil Dever feststellt, dass gerade an diesem Punkt vieles auch falsch läuft. Dass Evangelisation oft fast ein bisschen losgelöst gesehen wird. Wir evangelisieren, Aber haben das Evangelium gar nicht weitergesagt. Vielleicht wissen wir sogar, was das Evangelium ist, haben ein biblisches Verständnis vom Evangelium und wir meinen, evangelisiert zu haben, weil wir Leuten irgendwas Gutes getan haben und dann gesagt haben, Gott liebt dich. Das ist nicht Evangelisation, weil Evangelisation die Kommunikation des Evangeliums ist mit dem Ziel, mit der Hoffnung, dass Menschen sich zu Gott bekehren und dass Gott meine Verkündigung des Evangeliums eben gebraucht, um ihre Herzen überhaupt erstmal bereit dazu zu machen. Denn dieses verkündigte Evangelium ist eine Kraft, die eben auch wirkt in Menschen. So, und wenn wir das falsch verstehen, was Evangelisation ist, dann machen wir alle möglichen Dinge, aber wir sagen eben nicht das Evangelium und wir zielen letztendlich eben nicht auf eine biblische Bekehrung. Und weil das so häufig vorkommt, dass Leute so oft dahin gebracht werden, dass sie ein Übergabegebet beten sollen, das sie nirgends in der Bibel sehen. Ich habe nichts dagegen, dass jemand betet, aber das ist nicht das Ziel. Wir wollen Menschen helfen, die Wahrheit zu verstehen und das ist dann vielleicht nicht etwas, was ich gleich in ein Gebet packen kann, sondern vielleicht braucht es 3, 4, 5 Treffen, wo ich das weiter erkläre und die Menschen dann einlade, weiter in die Gemeinde zu kommen. Dann merke ich auch, ob das Herz sich wirklich verändert. Ich will nicht eine spontane Momentaufnahme, wo jemand bereit ist, dann irgendwas zu tun. Ich möchte doch ein verändertes Leben sehen. So, und dann habe ich Zeit. Dann kann Gott die Bekehrung wirken, wann er will. Und ich brauche nicht den Moment, ich brauche nicht dieses Gebet, ich brauche nicht diesen Strich auf der Strichliste und jetzt haben wir wieder einen bekehrt. Deswegen müssen wir auch Evangelisation, denke ich, sehr genau betrachten und fragen, was ist es eigentlich biblisch wirklich?
Also ein Übergabegebet kann hilfreich sein, muss es aber nicht, ist vor allem nicht von der Bibel vorgeschrieben. Was sind denn Methoden oder gibt es so Ansätze für ein biblisches Verständnis von Evangelisation, was wir tun sollen, um Menschen zu erreichen, was wir ganz konkret tun können?
Ja, ich denke, das, was uns immer klar sein muss, es kann keine Evangelisation geben, ohne das Evangelium kommuniziert zu haben, gesprochen zu haben, weitergesagt zu haben. Das ist eine Botschaft, die fix ist, die verankert ist in einem historischen Geschehen, die verkündigt werden muss. So, und dann muss ich schauen, wer ist jetzt mein Gegenüber? Eine Evangelisation, die ich im Fahrstuhl mache, wo ich jemanden vielleicht zufällig für 20 Sekunden treffe und nie wieder sehe, da ist das Beste, was ich tun kann, einfach das Evangelium kurz zu sagen und vielleicht am Ende sagen, glaubst du das? Oder dazu aufzurufen, tu Buße und glaub das. Wenn ich aber meinen Nachbarn evangelisieren will, dann muss mir klar sein, dass diese Botschaft kommuniziert werden muss. Das muss ich ihm sagen. Und doch gleichzeitig wird er auch darauf schauen, wie lebe ich. Deckt sich das, was ich da gesagt habe in meinem Leben? Sonst raube ich dieser Botschaft alle Kraft. So, das heißt, je länger ich mit jemandem zusammen bin, desto wichtiger wird auch mein Lebenszeugnis. Das darf nie an die Stelle der Verkündigung des Evangeliums treten, aber es tritt neben sie und unterstreicht diese Botschaft. Das wären Dinge, die ich grundsätzlich bedenken sollte und ich sollte immer darauf bedacht sein, wo kann ich Menschen diese Botschaft verkündigen, wie kann ich gute Ansatzpunkte dazu finden und ich glaube, da ist dann unsere Kreativität gefordert, aber auch unser Gebet, sagen, Herr, schenk mir die Wachheit, solche Chancen zu generieren und zu nutzen. Und sicher hilft es da auch, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die es regelmäßiger machen, vielleicht auch mit jemandem mitzugehen, der häufiger mit Menschen über den Glauben spricht. Ich würde noch ein letztes vielleicht dazu sagen wollen, Evangelisation in meinem Verständnis ist eben nicht nur irgendwo einen Büchertisch zu haben, auch dafür kann man sehr dankbar sein und das kann Gott gebrauchen, oder mit wildfremden Leuten mal kurz über den Glauben zu reden. Das sind alles Dinge, die Gott gebrauchen kann, aber der typische Weg, wie Menschen zum Glauben kommen, ist eigentlich in ganz natürlichen Beziehungen, in denen wir unseren Glauben weitergeben. Das heißt, jeder hat Beziehungen zu Nachbarn, zu Kollegen, zu Familienangehörigen, in der Schule, wo auch immer. Und diese Beziehung zu nutzen, um den Menschen, die Jesus noch nicht als ihren Retter und Herrn kennen, das Evangelium zu sagen und sie einzuladen zum Glauben. Ich glaube, das ist das, was wir alle vor allem tun sollen.
Und da ist es dann sicher wichtig, auch immer wieder sich vor Augen zu halten, um was geht's eigentlich. Und da ist es dann sehr wichtig zu verstehen, was das Evangelium bedeutet, weil ohne das Evangelium gehen sie verloren. Also mir hilft das extrem, das vor Augen zu haben und mir auch immer wieder bewusst zu machen, die Menschen sind verloren, sie gehen in die Hölle ohne das Evangelium. Und das macht die Mission dann etwas oder viel, viel dringlicher.
Ja, und es ist ein Ausdruck wahrer Liebe. Es ist eben nicht liebevoll, mal zu schweigen, wenn ich weiß, was die Konsequenz ist, wenn sie die Botschaft nicht hören. so konfrontativ und anstößig das Evangelium auch sein kann, ist es unheimlich liebevoll, diese rettende Botschaft Menschen weiterzusagen.
Du hast ja auch einen Aufsatz zu diesem Thema geschrieben, also publizistisch aktiv. Das Evangelium definiert, angenommen, weitergesagt. Wo bekommt man denn den, wenn man das Ganze nochmal vertiefen will?
Ja, den wie auch den anderen kriegst du über die ER21, Evangelium 21 Webseite, wo man sie runterladen kann. Oder wer das in Hardcopy haben möchte, der kann sich gerne an mich wenden. Ich gebe das gerne auch kostenlos weiter. Die sind kostenlos runterladbar. Das ist also nichts, was jetzt in Buchform irgendwo käuflich erwerblich ist, zu erwerben ist, sondern was man einfach so bekommen kann.
Das war der Pastoren-Podcast für heute. In der nächsten Episode sprechen wir dann über die Themen Gemeindemitgliedschaft und noch etwas herausfordernder, Gemeindezucht. Für heute, danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.